Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden darüber.
Heute mit uns Nora und Maria. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams. Dazu gehören auch noch Mimi und Sandra.
Letzte Woche gab es keine Was-Los-Folge, sondern ihr konntet Bonuspunkte, den Hörspaziergang zum ESC hören und den könnt ihr natürlich immer noch hören.
ESC ist ein gutes Stichwort, Nora, weil in unserer heutigen Folge geht es direkt weiter damit. Aber zuerst begrüßen wir unseren Gast.
Herzlich willkommen, lieber Friedi.
Hallo.
Eine Person, die bei dem Projekt Bonuspunkte viel mitgearbeitet hat, ist der liebe Friedi. Und Friedi ist gerade Trainee bei uns, also bei der WZ, und darüber hinaus auch ein ESC-Experte.
Und Fan.
Und Fan. Was los, Maria?
Was los, Nora?
Was los, Friedi? Lieber Friedi, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen, haben wir auch für heute eine Runde Speed-Dating eingeplant. Also bist du bereit zu Speed-Daten?
Ja.
Okay.
Geil.
Speed Dating.
Also, ich beginne mit Nora.
Ja.
Welche Alltagssituation macht dich irrational wütend?
Oh. Oh, 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 oh. Mir fällt jetzt mal ein, wenn ich mit der Rolltreppe hinauf oder hinunterfahren möchte und dann bleibt jemand genau davor stehen und dann muss man irgendwie so ein bisschen unangenehm so herumtorkeln oder fällt so ein bisschen drüber. Aha. Ich habe eh schon ein bisschen Angst vorm Rolltreppenfahren, weil ich als Kind auch schon dachte, dass mich diese Teile so einsaugen. Also kennst du das, wenn man da so drüber hüpfen muss?
Ja, ich habe als Kind auch mal mit der Hand an dieses Band, wo man sich halt festhalten kann, hingegriffen und habe eine gewischt bekommen. Und seitdem habe ich Angst davor.
Wie, du hast eine gewischt bekommen?
Ja, ein Sturmschlag. Kein Orgen.
Kein Orgen. Wild. Ja, da greife ich eigentlich nie hin, jetzt wo du sagst.
Ja, ich auch nicht.
Okay, sehr gut.
Dann, Friedi, an dich habe ich die Frage. Es ist eine Entweder-Oder-Frage.
Mhm. Liebe ich.
Würdest du lieber immer wieder alles sagen, was du denkst, und du musst es sagen, oder nie wieder deine Meinung sagen dürfen?
Boah.
Ist schwierig. Ich würde, glaube ich, das Erste nehmen, weil mein Gesicht sagt sowieso immer vor mir, was ich denke. Und deswegen ist es eh wurscht. Also ich kann nicht so viel lügen, weil ich, selbst wenn ich nicht sage, was ich denke, sagt mein Gesicht das vor mir. Und deswegen nehme ich die erste Option.
Geil. Du bist einfach real.
Ja, ich versuch's.
Iconic. Okay. Friedi, wir haben dich gebeten, dass du auch zwei Fragen für uns vorbereitest.
Ja. Nora, wenn du ein Haushaltsgerät wärst, was wärst du?
Haushaltsgerät? Ein richtig stabiler Mixer. Einfach, weil ich dann oft benutzt werden würde und dann würde ich mich, glaube ich, wichtig fühlen.
Ein Thermomix?
Wow, die Tasse Kaffee.
Mit mehr Funktionen. Als Millennial muss ich auch fragen, hättest du einen Namen als Haushaltsgerät?
Ach so, geben Millennials. Ich bin kein Millennial, deshalb musst du mir das erklären.
Meine Fritteuse, Heißluftfritteuse heißt zum Beispiel Louis Friteur.
Oh mein...
Lieb ich.
Wow, ich weiß es nicht, das kam jetzt unerwartet.
Oder mein Staubsauger heißt Mike Dyson. Das musst du dir schon dann überlegen, wie du heißen würdest als Mixer. Ja.
Okay, ich glaube, hätte ich länger Zeit, würde ich vielleicht auf was anderes als Haushaltsgerät. Aber jetzt gerade nehme ich wirklich einfach einen riesen Mixer, weil er ist stabil. Er hat eine ich log Mixer ein.
Okay, cool.
Ja.
Gut.
Perfekt.
Ja.
Und Maria, wann hattest du das letzte Mal Gänsehaut?
Das passt zu der Zeit, in der wir gerade sind, weil wir sind ja gerade in der ESC-Zeit. Das letzte Mal Gänsehaut hatte ich, als ich den Song von Kroatien gehört habe.
Süß.
Weil es einfach so voll die wichtige Bedeutung hat und die Stimmen sind so geil und ich liebe so Folk-Richtungsmusik. Mhm. Deswegen da hatte ich dann voll Gänsehaut.
Cool. Schön.
I did not know that about you. Schau, so lernen wir uns besser kennen.
Dass ich Volksmusik mag?
Ja.
Ich lebe dafür.
Echt?
Mhm.
Warte, was ist alles Volksmusik?
Halt so Jugo-Volksmusik.
Ach so, also so österreichische Volksmusik ist nicht so der Vibe. Okay, I see. Maria.
Ja?
Eine Entweder-Oder-Frage für dich.
Geil.
Zuerst Wasser auf die Zahnbürste und dann die Paste drauf oder andersrum?
Zuerst Wasser.
Mhm.
Niemals zuerst die Pasta.
Voll Psychopathin.
Paste.
Ich mach das manchmal.
Ja, zuerst Wasser, dann Paste und dann... Weil ich habe so eine elektronische und wenn ich danach Wasser drauf gebe, das funktioniert nicht.
Ja, aber du musst ja nicht einschalten, wenn du das drauf gibst.
Stimmt.
Okay, ich mache das irgendwie schon manchmal, habe ich das Gefühl. Ist das gerade ein Psychomove? Okay, tolle Antwort. Vielen Dank, Maria. Und jetzt Friedi.
Mhm.
eine Frage an dich. Ja. Und zwar, welcher Song ist dein All-Time-Favorite ESC-Song?
Oh, das ist fies. Das ist echt schwierig.
Aus dem Bauch heraus.
Das ist eine ganz fiese Frage. Das ist so, wie wenn du Eltern fragst, wer ist dein Lieblingskind? Sie haben immer ein Lieblingskind, natürlich. Als Deutscher, der nach Österreich gezogen ist, müsste ich jetzt Conchita Wurst sagen.
Natürlich. Sag's, komm, log's ein.
Ist schon auch geil. Aber es gibt auch viele andere geile. Waterloo ist auch ein geiler ESC-Song.
Das stimmt.
Schwierig. Ich möchte diese Frage gern mit ich weiß nicht beantworten.
Okay. Conchita war das mit Phoenix, oder?
Right, ja, like a Phoenix. Finde ich ganz toll. Okay, lieber Friedi, das war jetzt schon ein bisschen ein Einstieg. Mhm. Wir haben vergangene Woche schon ein bisschen gesprochen. Du hast dich ja jetzt sehr viel mit dem ESC auseinandergesetzt, beziehungsweise machst du es wahrscheinlich die ganze Zeit. Du hast doch einige Artikel zu dem Thema geschrieben. Mhm. Und deshalb haben wir uns ein paar Fragen für dich überlegt. Der ESC, also der Eurovision Song Contest, der findet heuer in Wien statt. Und deshalb schwingt er irgendwie bei allen, ob man will oder nicht, so ein bisschen mit. Was hat Queerness mit dem ESC zu tun? Also warum wird immer gesagt, es sei ein Event für Girls, Gays and Days?
Ganz viel, würde ich sagen. Also ich habe gestern ein Meme gesehen, so dass der ESC so Gay Super Bowl wäre. Und das, finde ich, beschreibt es eigentlich am besten, weil es ist so das größte... Die größte TV-Show der Welt, die größte musikalische Show, die im TV übertragen wird, der Welt. Und das größte nicht-sportliche Event. Und das, finde ich, ist ein Ding, weil du kannst irgendwie Ländern hinterherfiebern oder kannst so einfach diese Energy mitnehmen. Aber es geht nicht um Sport. Und das finde ich persönlich ganz nice. Und das haben halt super viele queere Menschen beim ESC so ihren Erweckungsmoment. Also ganz viele auch, mit denen wir im Rahmen des Podwalks gesprochen haben, haben so gesagt, ja, 1998 Dana International, so die erste Transperson auf der Bühne, das war so ein Aha-Moment. Oder eben Conchita, was ziemlich krass für Österreich zum Beispiel. Oder als Nemo gewonnen hat. Also es gibt halt so viele Momente und es hat halt eine unheimlich hohe Sichtbarkeit. Und wenn man bei den ESCs dabei ist oder auf Partys ist, es ist halt auch eine sehr hohe queere Rate und ist ein schöner Safe Space, würde ich mal sagen. Mhm.
Aber war das von Anfang an so? Also quasi von der ersten Show ab schon?
Also früher war es natürlich, ich meine, der erste ESC war 1956. Da war Schwulsein schon, ja. Da war es noch eine Straftat. Mhm. Also da gab es schon Acts, die so queer-coded waren, aber die das natürlich nicht, also das war nie offen. Das war dann so, jemand singt über Liebe und singt in der Ich-Form, ich liebe dich. Und man weiß erst hinterher, okay, es ging vielleicht um schwule Liebe oder es gab auch einige Acts, die sich dann danach im Laufe des Lebens geoutet haben oder so. Aber es war halt schon immer so ein Event, wo Besonderheit irgendwie belohnt wurde, wo du eben herausstechen musstest zu Beginn. Ich meine, ich glaube, der erste ESC hatte 10 Teilnehmerländer. Mhm. War es natürlich noch was anderes. Es war so mit Orchester, Schwarz-Weiß, so alles sehr getragen. Aber jetzt, wenn dieses Jahr sind es 35 Länder, du musst halt herausstechen. Und das ist ja das, was queeren Menschen oft gesagt wird, dass sie es eben bitte nicht tun sollen. Bitte pass dich an, stich nicht heraus. Und dann kannst du einmal im Jahr feiern, dass du herausstechen darfst. Und das dann auch immer im Mai, immer um die Pride-Season auch so ein bisschen einzuläuten. Also es ist auch perfekt getimt. Weil es ist schon Frühling und es ist schon gutes Wetter und du hast einfach gute Laune. Und ja.
Mhm. Was bedeutet diese queere Sichtbarkeit beim ESC für Ländern, in denen auch LGBTQIA+-Rechte eingeschränkt sind? Ist das empowernd oder ist das eher so ein bisschen Symbolpolitik ohne Folgen?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es ist empowernd in dem Sinne, dass wenn du teilnimmst am ESC, bist du verpflichtet. Also du musst nicht die Halbfinals zeigen, aber wenn du das Finale im Fernsehen ausstrahlst, musst du alles zeigen. Also du kannst nicht sagen, das passt mir jetzt nicht als TV-Sender, da zeige ich Werbung, dann wirst du disqualifiziert. Und das, finde ich, ist zum Beispiel mega cool, wenn so Acts wie Dana International oder Conchita Wurst einfach europaweit zur Primetime in Wohnzimmer gespielt werden, einfach um darüber auch dann zu sprechen. Und das ist schon ein hoher Symbolwert. Aber es wird halt auch in die andere Richtung benutzt. Also für Russland ist mal Tattoo aufgetreten, wo ja am Ende rauskam, okay, so queer sind sie vielleicht gar nicht. Und wo sie dann auch, als der ESC 2009 in Moskau stattfand, auf der Bühne nicht mehr irgendeinen coolen fancy Song gesungen haben, sondern so russisches Liedwerk. Also es war dann so richtig, du hast gemerkt, okay, jetzt haben sie den ESC nach Hause geholt Und jetzt aber bitte auch wieder einfach das Land so präsentieren, wie es präsentiert werden will. Und das ist manchmal, finde ich, ein bisschen kritisch, wenn es dann so ja Soft-Tools wird, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, wie toll wir sind. Aber am Ende merkst du, vielleicht auch alles nicht ganz so tief rein. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich denke mir auch, lieber irgendwie in die Haushalte gespielt, als gar nicht.
Ja. Du hast jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, aber glaubst du, können solche internationalen Musikevents gesellschaftlichen Fortschritt auch beschleunigen?
Voll, ich finde voll. Also man sieht es ja bei all den queeren Acts, die aufgetreten sind, wie viel dann danach passiert ist. Das ist nie in direkter Verbindung mit den Acts. Aber in den Jahren, nachdem Conchita gewonnen hat, haben sich auch queere Rechte in Österreich verändert. Also die Ehe für alle, also Gleichberechtigung wurde größer geschrieben. Und das hat, finde ich, auch damit zu tun, dass eben eine Frau mit Bart abends singt und dann auch noch gewinnt. Also ich glaube, das war auch so ein Ding, da war selbst ganz Österreich überrascht, oh, jetzt hat die gewonnen, und war so ein bisschen, oh, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Oder als Nemo gewonnen hat, die erste non-binäre Person, die gewinnt. Und ich fand es einfach so witzig, im Jahr darauf zu sehen, wie alle KommentatorInnen damit gestruggelt haben, dass Nemo einfach Nemo ist und keine Pronomen hat. Und auch in diesen Shows rundum, auch in Deutschland, wenn es dann immer hieß, ja, Nemo und der Nemo oder er, und die da Leute dann aber wieder so, ach nee, doch nicht. Also ich finde es einfach schön, dass dann KommentatorInnen lernen, ah, guck mal, das gibt es auch. Es ist ein bisschen schade, dass wir erst alle so alt werden müssen und dass es sowas braucht. Aber ich finde es einfach mega schön, und das macht der ESC. Also bei der Fußball-WM würde nie jemand diskutieren, welche Pronomen die Spieler haben. Absichtlich nicht gegendert, weil bei der Männerfußball-WM spielen auch. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, solche Events, so Sportevents hätten auch die Kraft, die der ESC hat, aber sie nutzen sie halt nicht. Und das finde ich schon cool, über alle Diskussionen hinweg, was ja sicherlich auch gleich noch Thema wird, dass der ESC das so ein bisschen nutzt, einfach diese Plattform.
Ja, du hast jetzt eh auch schon ein bisschen angesprochen, da kann man ja eigentlich kaum sagen, dass das unpolitisch ist. Was macht deiner Meinung nach einen guten ESC-Song aus? Muss es da auch irgendwie eine politische Message geben?
Muss, weiß ich gar nicht. Also es ist immer, zum Beispiel, dass die Ukraine 2022 gewonnen hat, da kann man nicht sagen, das ist ein unpolitischer Sieg. Aber das Lied war auch einfach, das hat Leute gecatcht. Und ich finde, wenn dein Land politisch in den Nachrichten ist und du ein Lied schickst, was die Menschen catcht, dann hängt das ja zusammen. Und eine Show, die 160, 170, 180 Millionen Menschen am Fernseher anschauen, die kann nicht unpolitisch sein, finde ich. Das ist so, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist so, du hast alles, was du machst, ist politisch, plus die Show ist, dass Länder mit Liedern gegeneinander antreten. Ich denke mir so, ja, was ist denn unpolitisch daran? Das ist ja mega politisch. So wie alle Events, so wie eine Fußball-WM politisch ist. Ich finde es immer witzig, weil es wird auf einem anderen Level dann nochmal diskutiert.
Ja.
Weil da sagen wir ESC-Fans immer, ja, wenn die, jetzt ist die nächste WM in USA, auch interessantes Land, dann gab es eine WM in Katar, und das wird auch diskutiert, aber nie in so einem Maße, und dann werden immer wieder die gleichen Dinge diskutiert. Und das finde ich manchmal, ich finde das manchmal etwas schwierig. Aber ich weiß auch, dass ich dabei jetzt bin, weil ich bin halt ur der ESC-Fan. Und das ist genauso wie Leute, die dann Fußballfan sind oder wie Leute, die mit Harry Potter aufgewachsen sind. Und dann musst du dich auseinandersetzen damit. Eigentlich ist es auch nicht mehr ganz so geil alles.
Ja,
aber
du hast wohl recht.
Es ist dann, ja, es ist schwierig. Es ist, zwei Herzen schlagen da in einem und sagen so, ich liebe den ESC, ich liebe das Event. Ich finde es so geil, dass es in der Stadt ist, in der ich lebe. Aber es tut auch weh, dass es eben dieses Geschmäckle hat und dass die EBU einfach wie die FIFA ist, muss man halt echt sagen.
Aber so zu dem politisch, also mir ist es als Kind schon immer aufgefallen, wie die Punkte vergeben werden. Es ist halt nicht offen politisch, aber zum Beispiel, ich komme ja aus Kroatien und dann diese ganzen Balkanländer, die sich dann immer wieder die höchsten Punktzahlen geben. Das ist halt klar, warum, weil sie Nähe haben. Und da hat mir als Kind schon immer ein bisschen beim ESC, hat mir halt gefehlt, dass so ein bisschen mehr auf die Musik geachtet wird bei der Punktevergabe. Wie es vielleicht eh in manchen anderen Punkten, aber mir ist bei den Balkanländern halt voll aufgefallen, dass die Punkte immer, du wusstest im Vorhinein schon, okay, Serbien gibt jetzt hier und da so viele Punkte, Kroatien gibt da und da so viele. Also es war schon irgendwie klar. Das hat mich als Kind immer gestört, aber gut, das kann es auch nicht verhindern. Also immer wenn so Länder gegeneinander antreten, wird das dazu kommen.
Voll.
Ich meine, es gibt ja die, als es dann auch zu viele teilnehmende Vereinfinale gab, wurden ja diese Halbfinale, ich weiß nicht, was die meinst.
Halbfinale
eingeführt haben. Und da war ja auch das Ziel, dass die Länder so auf das Halbfinale verteilt werden, dass sie sich eben nicht die Punkte zuschieben können. Mhm. Plus, man muss dazu sagen, man kriegt ja 1-8 Punkte werden ja vergeben und 10 und 12. Das heißt, die Top 10 kriegen von den ZuschauerInnen Punkte. Das heißt, da ist auch der Spielraum, weil du hast keine 10 Nachbarländer, also vielleicht Deutschland oder so, aber du hast keine 10 Nachbarländer, an die du Punkte schieben willst, sozusagen. Mhm. Deswegen, ja, dann ist die 12 vielleicht immer gesetzt, aber die anderen Punkte nicht. Und du kannst zum Beispiel auch richtig ablosen, du kannst zum Beispiel 0 Punkte kriegen, wenn du überall einfach 11. Platz warst. Also ja. die Punktevergabe an sich versucht da so ein bisschen gegenzugehen. Und ich finde, wenn man sieht, wo die letzten Song Contests waren, die switchen halt immer durch Europa. Also es ist nie, dass man jetzt das Gefühl hat, der hat nur gewonnen, weil die Nachbarländer ihn so geschoben haben. Deswegen finde ich das okay. Und wie du sagst, es gehört einfach dazu. Du kannst das nicht so ganz verhindern. Ja, du kannst versuchen, dass jetzt durch das ja auch ein Jury-Voting und ein Zuschauer-Voting, aber auch das wird dann...
So ist es nie. Also wie du gesagt hast, glaube ich auch.
Dann wird es eingeführt, aber dann wird es auch wieder diskutiert. So, wie biased sind die Juries und so. Das ist halt, ja...
Dazu habe ich eigentlich auch gleich eine nächste Frage, weil wir jetzt über die Punktevergabe ein bisschen geredet haben. Ich habe einen Text von dir gesehen, und zwar zu Schweden. Von 64 Teilnehmern hat Schweden 7-mal gewonnen und nur 2-mal wurden sie Letzter. Das ist ja quasi Masterclass von ESC. Was macht Schweden so besonders?
Und man muss dazu sagen, Österreich zum Beispiel hatte 6-mal 0 Punkte.
Hoppala!
So. Deutschland auch. Also, und die Schweiz auch. Also der deutschsprachige Raum führt da die Tabelle von der anderen Seite an.
Yay!
Schweden beim ESC ist ja mein Roman Empire, da kann ich Stunden drüber reden, deswegen
nächste Woche Friede über Schweden beim ESC.
Die sind einfach, die nehmen das Ganze ernst, die nehmen Popmusik ernst und ich liebe einfach, dass die, da ist zum Beispiel in der Schule Musik verpflichtend.
Mhm.
Die haben landesweit, haben die eigene Schulen, wo PopproduzentInnen, wo MusikerInnen für Pop ausgebildet werden. Also es ist nicht so, du hast dann so ein Konservatorium, was in der Hauptstadt ist und fein, sondern Popmusik ist da ein ganz alltäglicher Job. Mhm. Und die Potwalk hat uns Caesar Sampson sogar erzählt, dass es gibt so den Job der Topliner. Also ein Topliner ist jemand, der nur eingängige Melodien macht. Und das gibt's ja in Österreich gar nicht. Also in Österreich ist ja schon, wenn du da sagst, Mama, ich will Popstar werden, sagen alle, oh ja, Augenrollen, das wird sowieso nichts. Aber in Schweden ist es einfach, dann sagen die, ja, geil, go for it, geh auf diese
Mama
Schule.
Mia.
Und dann auch, sie haben nicht nur 7-mal gewonnen, weil Irland hat zum Beispiel auch 7-mal gewonnen, aber seit, ich glaube, irgendwann 1900 irgendwas nicht mehr. Und Schweden gewinnt halt immer wieder. Die haben auch so einen krassen Vorentscheid. Das ist eine Show, das sind 6 Shows, wo die eine Halle voll machen. 5-mal Halbfinale, 1-mal Finale. Die Städte in Schweden boxen sich drum, diese Shows auszurichten. Dann singen die da ihre Songs. Ich glaube, dieses Jahr waren es auf jeden Fall über 20. Und dann wird abgestimmt in einer App, Melodiefestivalen heißt das.
Friedrich, ich liebe, dass das dein Roman Empire
wirklich,
ist.
Ich habe auch Melodiefestivalen geschaut. Ich habe 5 Samstage abends da gesessen, wie so ein Nerd, und habe mir schwedisches Fernsehen angeschaut. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe einfach den Vibe so gefühlt. Geil. Und dann, wenn die in der App abstimmen, die Abstimmung wird nach Alter sortiert. Das heißt, damit der Song auch jedem gefällt. Im Finale werden noch 8 internationale Länder dazu geholt. Und das ist so süß, wenn dann heißt, die 3- bis 9-Jährigen fanden diesen Song am besten.
Oh, toll!
Die Menschen ab 70 haben für diesen Song abgestimmt. Und so stellst du aber auch sicher, dass es nicht so ist wie in Österreich. Oh, wir machen Freitagabend eine Show. Alle Ü50 schauen gerade ORF und die bestimmen jetzt, ach guck mal, der ist quirky, der hat einen Stern im Gesicht. Und das ist auch fein und ich finde es gut, dass es überhaupt eine Show gibt, aber man könnte es auch professionalisieren. Und das, finde ich, ist eben, da fehlt Österreich so ein bisschen die Konsistenz, weil wir machen es immer, wir nehmen es immer nur ernst, wenn wir es gewonnen haben.
Ja.
Wenn wir so ein Zufallsgewinn, so, ah, jo, oh, hoppla, und jetzt, Mist, jetzt sagen wir Dancing Stars ab und machen eine ganz große Show.
Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, ich glaube, diese Frage, ich glaube, ich weiß deine Antwort, sagen wir so. Findest du, den ESC braucht es heutzutage noch oder ist da schon alles auserzählt?
Ich glaube, ein Event, was es seit 1956 gibt, hat schon bewiesen, dass es sich oft genug, ich hasse dieses, sich neu erfunden hat, so wie Madonna. Aber es ist halt einfach so. Es hat immer wieder bewiesen, guck mal, wir sind noch relevant. Es hat auch jetzt bewiesen, schau mal, auch Social Media können wir, auch TikTok können wir, auch junge Menschen können wir irgendwie abholen. Und ich finde, man muss gar nicht diskutieren, ob es das braucht, weil ich finde, solange es jedes Jahr einen Sieger gibt und die Rundfunkanstalt, die Ausrichtende, dann im Jahr darauf sagt, ja, wir wollen das ausrichten, solange ist es relevant. Weil ich denke mir auch so, fragt ja auch niemand nach der Relevanz einer Fußball-WM. Mhm. Die ist nur alle 4 Jahre, aber ich finde es zum Beispiel, könnte man auch gerne auf alle 8 Jahre
reden.
Aber gut, who am I to judge?
Naja, du hast jetzt ein Mikrofon oder so, heraus, was du sagen möchtest.
Nein, bitte nicht. Gib weißen Männer-Millennials kein Mikrofon. Geht schief.
Weil wir haben uns noch was überlegt, und zwar wollten wir wissen, was deiner Meinung nach einen guten ESC-Song ausmacht.
Wow, ja. Also da gibt es ein Video von den ModeratorInnen des ESC 2016, das heißt Love, Love, Peace, Peace. Und da sind sie aufgetreten in einem Semifinale, glaube ich, und haben einfach gesungen, was es braucht für einen guten ESC-Song. Also so Mann und Frau singen über Liebe oder Frieden. Es gibt einen Key-Change, vielleicht noch ein brennendes Piano. Eine Geige ist immer gut für einen guten ESC-Song, um zu gewinnen.
So Feuer.
Feuer.
So Bühnenbild.
Ich sag euch, dieses Jahr, Finnland wird gewinnen. Sie haben eine Geige und sie haben ein Feuer auf der Bühne. Schon. Deutschland hat nur Feuer, da fehlt die Geige. Ich sag's da. Und einfach, ich glaube, Spaß haben, sich nicht zu ernst nehmen und einfach eine gute Zeit haben und auch ein bisschen, dass es, wenn den KünstlerInnen egal ist, wie sie abschneiden, dann haben sie immer am besten abgeschnitten, weil es einfach nicht diesen Druck gibt und nicht diese, egal ob du Platz 1, 8 oder 10 bist, ist nicht die erste Frage hinterher, ja, woran hat's gelegen, sondern bei den Siegerländern dann meistens, ja, geile Sache, aber auch wenn Schweden auf Platz 3 kommt oder so, feiern sie halt alle und deswegen, ich glaube, es braucht einfach Spaß an der Sache und ja, eine Geige.
Und
es sind keine Tiere auf der Bühne erlaubt, weil sonst würde, glaube ich, jeder einfach eine Katze mitnehmen und sagen, hier, Cat-Content funktioniert sowieso. Und
einfach eine Geige.
Du und noch ein paar Leute hier im WZ-Haus habt ja den Podwalk gemacht. Mhm. Magst du uns vielleicht ganz kurz auch erzählen, was genau das ist und was man sich da noch anhören kann?
Ja, super gern. Es ist Bonuspunkte heißt der, weil Punktevergabe und haha, wir geben Bonuspunkte. Und das quasi kombiniert Wien mit dem ESC. Also du spazierst durch Wien an, das hast du so eine kleine Map auf productplacementwz.at/ESC. Und da gehst du dann die Map entlang und da auf der Map sind so 6 Herzchen und jedes Herz ist so 10 bis 15 Minuten Podcast. Und da haben wir mit ExpertInnen gesprochen, mit Fans, mit aktuellen Teilnehmern, in Klammern Cosmo, mit vorherigen TeilnehmerInnen und haben einfach uns an 6 Stationen so auf die Spuren begeben, was verbindet den ESC mit Wien, was ist die Geschichte des ESC. Wir haben auch über die Queerness beim ESC gesprochen und haben uns einfach überlegt, so, was könnte die Leute interessieren, was könnte die Ultras interessieren, aber was könnte auch Leute, die noch nicht so ESC-Fans sind, gut finden. Und es ist einfach total süß, weil du läufst so durch die Stadt und es gibt immer wieder zwischendurch kleine Points, wo man sagt, schau mal dahin, schau mal dahin. Aber es ist einfach so ein nettes Ding, was man übrigens auch prima, Tipp an alle ESC-Fans, gegen die After Eurovision Depression machen können. Weil das ist a thing, dass du am Sonntag nach dem Finale einfach denkst, ja und jetzt? Jetzt dauert es wieder ein halbes Jahr, bis neue Songs kommen. Und da kann man prima den Podwalk machen und einfach noch ein bisschen durch Wien spazieren.
Wir würden euch natürlich den Podwalk und auch die ganzen coolen Artikel, die der Friedi geschrieben hat zu dem Thema, in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr auch nach eurer ESC-Depression auch das durchlesen und anhören. Friedi, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Es war wunderbar.
Hat
ich bin
Spaß
ganz begeistert.
Gemacht. Ja, Nora.
Ja, Maria.
Ich würde sagen, damit sind wir für heute fertig.
Ja, schön war's.
Sehr schön war's. Ich habe mich gefreut, wieder mit dir zu quatschen.
Mich hat's auch gefreut und nächste Woche geht's wieder weiter.
Genau. Wer genau mit euch redet, wissen wir noch nicht.
Wir lassen uns überraschen, ihr lasst euch überraschen.
Lasst 5 Sterne da.
Und seid lieb zu uns und zu allen anderen. Bussi!
Bussi!
Tschüssi!
Baba!